Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Naja, dann schlage ich vor, dass wir uns von den wilden Winden hinaustreiben lassen in die weite Welt. Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt mit Andreas Stopp am Mikrofon. Willkommen, schön, dass Sie mitgehen beim Sonntagsspaziergang, der heute in großen Teilen ein philosophischer ist. Wir wollen uns Gedanken machen über das Reisen, über das von Ort zu Ort kommen, über das, was man nach Hause wieder zurückbringt, oder auch über die Motivationen wollen wir nachdenken, die einen überhaupt erst veranlassen, in die weite Welt aufzubrechen. Das kann ich nicht alleine. Ich habe einen Gast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Dr. Christoph Quarch.
Ja, hallo Herr Stoff, guten Morgen.
Christoph Quarch ist vieles. Er ist Philosoph, er ist Autor, er ist Denker. Er lehrt auch an der Hochschule, Platon-Spezialist, also alles das, was uns die alten Griechen überliefert haben, filtert er und bereitet es auf, sodass man es auch verstehend genießen kann. Philosophischer Reiseleiter, was ist das? Ein philosophischer Reiseleiter, das machen Sie für die Zeit, für die Wochenzeitung Die Zeit.
In der Tat, das mache ich unter anderem für die Wochenzeitschrift Die Zeit. Ich habe es auch schon seit Jahren selbstständig gemacht. Ja, philosophische Reisen, das sind Reisen, die etwas anders sind als die normale Pauschalreise. Das heißt, man bereist nicht nur ein Land, wo man schöne Dinge anschauen kann, wo man gut essen und trinken kann, sondern es gibt auch geistige Kost, meistens abgestimmt zu der jeweiligen Region, wo man ist. Also, kleines Beispiel, Zeitreisen macht eine Philosophiereise nach Rügen und da geht es dann halt bei den Kreidefelsen um die Romantik. Und das passt schön zusammen und ist immer für die Teilnehmer eine gute Art und Weise, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auch neue geistige Horizonte zu öffnen.
Ja, und das ist mal was anderes, als nur der Führerin, dem Führer hinterher zu laufen, der dann sagt, hier aus dem 18. Jahrhundert beachten Sie bitte die Fenster im ersten Stock, sondern das geistige Futter.
Genau, es geht um das geistige Futter, es geht um geistige Inspiration und es geht natürlich auch um das Gespräch der Menschen miteinander. Letztlich ist es eben immer das große Thema, den Horizont weiten, neue Dinge zu erkunden, Neues kennenzulernen. Und ja, ich denke, es ist eine Sache, die wirklich vielen Leuten Spaß macht und deswegen ist die Resonanz auf diese Reisen gut.
Und das machen Zeitreisen schon seit 20 Jahren und zu diesem Jubiläum ist ein kleines Büchlein herausgegeben worden. Das liegt hier vor mir auf dem Tisch. Er hat es unterm Arm sozusagen mitgebracht. Aufbrechen heißt es. Philosophische Inspirationen für Reisende. Und warum wir also philosophische Inspirationen denn haben sollten, darüber werden wir uns gleich in der Zeit bis 12 Uhr mit Christoph Quarch unterhalten. Schön, dass Sie da sind. Philosophisch auch deswegen die Sendung, weil wir nachher mit Rilke zu tun haben werden und mit Hölderlin. Zunächst aber mit Rilke. Mach mich zum Wächter deiner Welten. Clueso singt Teile dieses Gedichtes von Rainer Maria Rilke. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang.
Mach mich zum Wächter deiner Weiten. Mach mich zum Horchenden am Stein. Gib mir die Augen auszubreiten, auf deine Meere einsam sein. Lass mich der Flüsse Gang begleiten. Aus dem Geschrei zu beiden Seiten, weit in den Klang der Nacht hinein. Schick mich in deine leeren Länder, durch die die weiten Winde gehen, wo große Klöster wie Gewänder um ungelebte Leben stehen. Dort will ich mich zu Pilgern halten, von ihren Stimmen und Gestalten. Durch keinen Trug mehr abgetrennt und hinter einem blinden Atem des Weges gehen, den keiner kennt.
die Reisenotizen im Deutschlandfunk. Zu Gast Dr. Christoph Quarch. Aufbrechen, so heißt das Büchlein, das er mit Peter Vollbrecht zusammen geschrieben hat. Philosophische Inspirationen für Reisende, ich habe es gerade schon genannt. Herr Quarch, wir Deutschen gelten ja als Reiseweltmeister. Chinesen werden es nicht mehr so ganz schaffen, dieses Jahr zumindest aus traurigen Gründen nicht. Wieso müssen wir unser Reisen befeuern mit philosophischen Inspirationen?
Naja, wir reisen viel in der Tat, aber viel reisen bedeutet ja noch nicht zwangsläufig auch gut zu reisen. Und natürlich ist eine Frage, was soll denn eigentlich gut reisen heißen, alles in der Welt? Die Frage ist berechtigt und wir müssen uns aber vor Augen führen, dass sich das mit dem Reisen auch nicht mehr ganz so leicht darstellt wie noch vor einigen Jahren. Wir wissen inzwischen, dass es ökologische Themen gibt, die man beim Reisen bedenken muss. Wir sehen auch, dass es Orte gibt in dieser Welt, die von Touristen geradezu überschwemmt werden. Man spricht da von Overtourism. Das heißt, es ist schon so ein Zeitpunkt, wo man sich mal Gedanken machen muss, welche Art von Reise möchte man eigentlich wählen und ja, was kann man dafür tun, dass die Reise, die man unternimmt, dann auch eine gute Reise ist. Und das in vielerlei Hinsicht.
Das wird interessant, ob Sie uns Kriterien an die Hand geben können, was denn dann eigentlich gut heißt bei einer Reise, weil Sie gerade das erwähnt haben mit dem Overtourism, also die Zeit, in der wir leben zwischen Overtourism, bestimmte Gebiete werden überschwemmt, zu viel Tourismus hat Rückwirkungen negativer Art auf die sozialen Verhältnisse dort und auf der anderen Seite dieses Gefühl, ich will jetzt nicht Flugscham als Beispiel nennen, aber was tun wir eigentlich, wenn wir reisen und mit Auto oder Flugzeug hin und her fahren, da hat in diesen Tagen in der Zeitung gestanden, dass die Venezianer jetzt eigentlich ganz traurig sind, dass im Moment nicht mehr so viele Gäste bei ihnen sind, weil viele sich haben abschrecken lassen, weil sie glauben, die Stadt stünde unter Wasser und alles wäre es kaputt. Also wo findet man da die Mitte zwischen zu wenig und zu viel?
Ich glaube, dafür gibt es keine pauschale Formel, nach der man vorgehen könnte. Letzten Endes muss jeder das für sich selber entscheiden, was das richtige Maß ist. Und genau darum geht es hier mit diesem Buch. Mhm. Wir haben halt überlegt, was kann man überhaupt für Kriterien geltend machen, anhand derer man entscheiden kann, wie möchte ich reisen, was ist immer eine gute Reise, was ist eine sinnvolle Reise. Und wichtig ist, es geht aber mir nicht so sehr um moralische Maßregelung. Also zu sagen, ist es jetzt böse zu fliegen oder wenn man halt nach Venedig fährt, dann maximal eine Nacht oder sowas. Nein, mir geht es eher darum, nochmal zu überlegen, was ist eigentlich so die Idee des Reisens, was ist der Sinn des Reisens. Was ist es eigentlich, was uns wirklich dazu antreibt zu reisen, um von dort aus dann die Kriterien zu gewinnen, nachdem man entscheiden kann, was sollte ich tun, damit die Reise, die ich unternehmen möchte, eine Reise ist, die mich wirklich erfüllt, die mich wirklich bereichert und nicht nur irgendwie eine unter vielen ferner liefen und letzten Endes dann auch so schnell verpufft ist, wie man losgefahren war.
Also Sie maßregeln nicht mit diesem Büchlein, Sie reden den Leuten nicht ins Gewissen, schon gar nicht ins moralische Gewissen, sondern Sie breiten, wenn ich es richtig verstanden habe, ja in positiver Art und Weise aus, was das Wesen des Reisens ist in Ihrem Vorwort. Da lassen Sie sich darüber aus. Früher war das Reisen ja mit einem ganz gewaltigen Aufwand verbunden. Das ist ja nicht wie heute. Früher musste man ja planen, war vielleicht Monate, Jahre lang weg. Und Sie schreiben dazu, Reisen ist eine Kulturform, was meinen Sie damit, Kulturform?
Ja, es ist eine Form menschlicher Lebenspraxis, menschlicher Lebenskunst, die nicht einzig und allein durch, sagen wir mal, Zweckmäßigkeiten getrieben ist. Natürlich gibt es den Geschäftsreisenden. Das ist klar, die gab es immer, Handlungsreisende, die auch teilweise schon in frühen Jahren um die ganze Welt gereist sind. Es gab militärische Expeditionen. Das würde man aber auch nicht im eigentlichen Sinne als Reise bezeichnen, sondern die Reise als Kulturform ist ein Akt menschlicher, sagen wir mal ruhig, menschlicher Bildung, des Ausdrucks menschlicher Lebensart, menschlicher Lebensform. Und von dort aus kann man sich eben fragen, was ist es denn, was eben diese Kultur des Reisens auszeichnet? Was ist es, was auch Menschen schon teilweise in der griechischen Vergangenheit dazu bewegt haben, jetzt jenseits von militärischen oder ökonomischen Interessen aufzubrechen, das eigene Heimatland hinter sich zu lassen, um eben in andere Welten, in andere Länder, in andere Räume vorzudringen. Und das Thema, was mich dabei halt am meisten beschäftigt hat, ist dieses Thema, was auch dem Buch den Titel gegeben hat, Aufbrechen. Das ist, glaube ich, ein guter Schlüssel, um zu verstehen, was das Wesen des Reisens ist.
Also ich finde schon vieles in dem Moment des Aufbruchs, können wir gleich noch drüber reden. Aber sagen Sie mir noch, diese Form des Reisens, von der Sie sprechen, ist die schwieriger geworden im Laufe der Zeiten und im Wandel der Epochen?
Das ist ein entschiedenes Jein, was ich hier geben muss. Auf der einen Seite ist es leichter geworden, weil wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, über moderne Transportmittel sehr schnell auch andere Regionen zu erreichen. Das heißt, technisch ist vieles leichter geworden, aber geistig ist es wiederum schwieriger geworden, weil wir oft gar nicht mehr wissen, wie wir uns öffnen können für die andere Welt, weil wir eher zu Konsumenten geworden sind und dadurch vieles von dem verspielen, was eigentlich die Kunst des Reisens und den Sinn des Reisens ausmacht.
wie es sich für das Philosophieren gehört. Wir brauchen Pausen zum Nachdenken, zum Setzen lassen der Gedanken. Christoph Quarch, schön, dass Sie da sind und zusammen mit mir überlegen, anhand Ihres Büchleins aufbrechen, was der Sinn des Reisens ist. Also zu Ende. Jetzt kann man natürlich einen reisenden Philosophen nicht fragen, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Das wollen wir Journalisten natürlich immer. Was ist das Wesen des Reisens? Und dann sagen Sie erstens, zweitens, drittens. Gerade haben Sie gesagt, ein Großteil des Reisens besteht schon im Moment des Aufbrechens.
Ja, ich denke, das Aufbrechen ist dabei allerdings mehr als einfach nur die Tür hinter sich zumachen, zum Flughafen fahren und weg sein, sondern Aufbrechen bedeutet für mich eine innere Haltung, also auch ein sich öffnen, ein sich empfänglich halten für das, was mir auf der Reise begegnet. Neue Eindrücke, eine andere Sprache, andere Menschen, andere Gerüche, all das, was ich eben von zu Hause so nicht kenne, aber was dazu beitragen kann, dass ich eben neue Einblicke gewinne, dass sich auch etwas in mir selber ändert. Und ich denke, das ist etwas, was auch viele Reisende aus der großen Reiseliteratur beschrieben haben, dass eine Reise immer auch ein Prozess der inneren Transformation ist, der Veränderung, des Wandels, des Aufbrechens eben nicht nur im rein physischen, lokalen Sinne.
Das so verstandene Aufbrechen, wie Sie es uns gerade erklärt haben, woher kommt der Impuls dazu? Kommt er aus dem Menschen selbst? Kommt er aus einem Artikel, einem Reisebericht, den er gelesen hat? Wie sind die Motivationen aufzubrechen?
Ich glaube, es kommt irgendwie beides zusammen. Einerseits ist, glaube ich, in uns allen diese Sehnsucht auch nach innerem Wachstum, nach Erneuerung, danach größer zu werden, weiter zu werden. Deswegen die Weitung des Horizontes. Auf der anderen Seite gibt es auch diese Neugier, diese Lust, diese Leidenschaft, etwas zu entdecken. Und da brauchen wir natürlich Nahrung und Futter. Dann hören wir von Reisenden, die in diesem oder jenem Land gewesen sind und irgendwie spüren wir schon, da ist etwas in Resonanz mit mir. Ich weiß zum Beispiel, als ich ein junger Mann war, habe ich mal bei einer Freundin meiner Großmutter eine Diashow über Patagonien gesehen. Und von diesem Augenblick an war immer der Wunsch in mir gepflanzt, da muss ich auch mal hin. Also das ist dieser Eros des Reisens. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das, was sehr Kostbares ist, was man auch pflegen, kultivieren und hegen sollte. Aber wie es bei der Liebe generell ist, so auch bei der Eros des Reisens, ein Übermaß an Futter ist dann auch nicht gut. Also es geht sehr darum, immer das richtige Maß zu finden, um diese Leidenschaft, diese Lust am Reisen und auch die Offenheit weiterhin zu kultivieren und aufrechtzuerhalten.
Aber dieser Moment, und Sie sprechen öfter von mit diesem Terminus auch in Ihrem Büchlein, dieses sich provozieren lassen zu reisen, dieses Provozieren, was ja verschiedenerweise interpretierbar ist, das kann was Negatives und was Positives beinhalten. In Bezug aufs Reisen, meinen Sie, da wird positiv provoziert?
Positives kann natürlich auch etwas Anstößiges sein, was mir begegnet. Aber das deutsche Wort anstößig ist sehr schön, weil es ja auch etwas in Anstoß bringt, einen Prozess. Also ich vergleiche das Reisen auch in dem Buch immer sehr gerne mit einem guten Gespräch. Ein gutes Gespräch lebt auch davon, dass mich mein Gegenüber mal provoziert, mal eine Frage stellt, die mich zum Nachdenken bringt. Es setzt aber auch voraus, dass ich neue Antworten finde. Das heißt, unter einem Gespräch verändere ich mich ja auch. Und ein gutes Gespräch ist immer ein solches, wenn ich aus dem herauskomme, bin ich nicht mehr derselbe, der ich war, als ich mit dem Gespräch ich begonnen habe. So ist es auch mit einer Reise. Eine Reise ist für mich dann eine gute Reise, wenn ich nach Hause komme, ein anderer Mensch geworden bin als derjenige, der 2 Wochen vorher die Tür hinter sich zugezogen hatte.
Bedeutet das denn, dass man nur dann eine gute Reise hinter sich hat, wenn man etwas Neues erlebt hat? Anders gefragt, was ist mit den Reisenden, die beständig, gerne und oft und regelmäßig an denselben Ort fahren, um auch dasselbe zu erleben und dieselben Menschen zu treffen?
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, etwas Neues zu erleben. Es geht eher um die Intensität des Lebens, die auf einer Reise gesteigert werden kann. Und dafür reicht oft ganz viel. Dafür muss man nicht mal um die halbe Welt reisen. Manchmal reicht es tatsächlich, nur 20 Kilometer weiter von mir aus nach Köln ins Bergische Land zu fahren, um auf eine andere, weil man eben geöffnet ist, weil man sich ansprechbar gehalten hat, auf eine andere Weise intensiver das zu erfahren, was einem dort begegnet. Mhm. Also nochmal, es ist nicht unbedingt, dass man möglichst viel konsumiert. Das ist, glaube ich, genau dasjenige, was das Reisen heute so erschwert, dass wir uns diese Konsumentenhaltung angewöhnt haben. Da machen wir halt irgendwie eine Strichliste, haben die Sehenswürdigkeit gesehen, zack, die Sehenswürdigkeit gesehen, zack, die Sehenswürdigkeit gesehen, zack. Aber es kommt nicht in diese Intensität. Ja, es fließt einfach alles an einem vorbei, aber es geht einen nichts an. Eine gute Reise ist eine, bei der ich mich angehen lasse von dem, was mir begegnet. Und wie gesagt, das kann eine ganz kleine Kleinigkeit sein, das kann auch die andere Landschaft sein, die ich so liebe, an die ich jedes Jahr wieder fahre. Aber die Intensität der Begegnung ist das Entscheidende.
Weil Sie gerade das Beispiel brachten von Köln ins Bergische Land, das ja nicht weit liegt vor den Türen dieser Stadt. Sie kommen aus Fulda und sind über Düsseldorf heute zu uns gekommen in Studien, in den Sonntagsspaziergang. Ist auch dieses eine Reise oder sagen Sie, das ist einfach jetzt eine professionelle Fortbewegung an einen anderen Ort?
Gute Frage. Es könnte beides sein. Ja? Da ich jetzt heute mit Ihnen im Gespräch bin, ist das Ganze eine Reise für mich geworden, denn auch hier entdecke ich etwas Neues und wenn ich heute Abend wieder meine heimische Tür in Fulda aufschließe, werde ich nicht mehr der sein, der ich weiß, ich losgefahren bin. Aber tatsächlich ist es so, eine Dienstreise, eine Geschäftsreise, nun gerade auch für Menschen, die Außendienstler sind oder sowas, denen diesen Charakter der Reise im emphatischen Sinne zu geben, den wir jetzt gerade besprochen haben, das ist natürlich sehr schwer. Schwierig ist es im Übrigen auch bei der reinen Erholungsreise, ja? Wo ich vielleicht jetzt sagen wir mal in einem ganz klaren Fall, für 3 Wochen in die Kur gehe. Da geht es jetzt ja auch gar nicht so sehr darum, dass ich mit der Welt ins Gespräch komme, sondern vielmehr, dass ich vielleicht auch wieder zu mir selber finde. Das sind so Grenzformen, die natürlich auch was von Reisen haben. Aber die Reise, über die ich jetzt auch dieses Buch geschrieben habe mit dem Peter Vollbrecht, das ist halt schon so diese traditionelle Reise, bei der es darum geht, eben etwas wirklich Neues zu erfahren, aufzubrechen und den Horizont zu weiten.
Aber wenn ich versuche, da nochmal an dieser Stelle auf den Punkt zu bringen, Sie würden schon behaupten oder konstatieren, es ist etwas schiefgelaufen mit mir, wenn ich genauso wieder zurückkomme, wie ich losgegangen, wie ich aufgebrochen bin.
Genau, und auch da würde ich nochmal auf die Metapher des Gesprächs zurückgreifen. Es war auch kein gutes Gespräch, wenn ich am Ende des Gesprächs immer noch den gleichen Standpunkt habe wie vorher. Ja? Das heißt, dann bleibe ich irgendwie bei mir. Ich komme irgendwie aus meinem Kokon nicht raus. Ich bin eben nicht aufgebrochen. Das Schöne am menschlichen Leben, seien wir doch mal ehrlich, liegt doch gerade darin, dass wir nicht immer die gleichen bleiben müssen, dass wir nicht in dieser Selbstbezüglichkeit verharren müssen, sondern dass wir Wesen der Kommunikation sind, dass wir immer wieder die Chance haben, uns auch von anderen inspirieren zu lassen, begeistern zu lassen, Neues zu erlernen und auf diese Weise eben immer größer und weiter zu werden. Das ist ein großes Thema eben auch der Philosophen und gerade dann, wenn auch Philosophen auf Reisen gegangen sind, was es ja auch gegeben hat, wovon wir in dem Buch auch ein bisschen erzählen, dann sieht man, dass es denen immer letztlich darum ging, einfach die, sagen wir, geistig zu wachsen und sich zu bilden, schlicht und ergreifend.
Aber gibt es nicht auch die Tendenz beim Menschen, genau das zu vermeiden, sich zu ändern? Wenn ich reise, so heißt es immer, ändere ich zwar meine Weltanschauung, aber bei wie vielen Menschen ist das wirklich der Fall? Haben nicht viele auch die Angst vor Veränderung?
Absolut. Und es ist ja auch verständlich. Ich habe auch gar nicht irgendwie, ich will auch gar nicht behaupten, dass jemand, der jetzt auf eine Reise geht und erst exakt der gleiche zurückkommt, der er vorher war, dass der das irgendwie falsch gemacht hätte. Das ist ja schon verständlich. Ich glaube bloß, sehr viel von dem Potenzial, von dem Zauber, von dem eigentlichen Mysterium, das eine Reise in sich birgt und nachdem wir doch irgendwo in der Tiefe unserer Seele hungern, bleibt aber einfach unentfaltet. Deswegen ist halt mein Plädoyer, eben wirklich die Bereitschaft und den Mut aufzubringen, sich auch einmal mit etwas anderem, etwas Fremdem zu beschäftigen, sich dann auf der Reise nicht hinter der Panoramascheibe des Busses zu verschanzen, sondern wirklich auch rauszugehen und sich von dem anderen ansprechen zu lassen. Man gewinnt dabei am Ende des Tages immer.
Philosophische Inspirationen für Reisende, das ist unser Thema. Büchlein aufbrechen, Christoph Quarch zu Gast im Sonntagsspaziergang. Wir hören nochmal, wenn Sie wollen, Rilke, das ist die Sehnsucht. Und diese Stimme gehört Christiane Hörbinger.
Musik.
Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche. Leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit. Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern die einsamste von allen Stunden steigt. Die anders lächelnd als die anderen Schwestern dem Ewigen entgegenschweigt.
Gerade zuhörend diesem Text drängt sich mir die Frage auf, ist es ein Unterschied, ob ich alleine reise oder in Gesellschaft reise, zu zweit reise?
Also es gibt große Repräsentanten der abendländischen Reiseliteratur, die darauf geschworen haben, man dürfe eigentlich nur alleine reisen. Einfach aus dem Grund, weil eben der Alleinreisende vielleicht am ehesten bereit ist, sich dem, was ihm dort auf Reisen begegnet, wirklich dann auch mit Haut und Haar auszusetzen oder auszuliefern. Ich persönlich bin aber ein Freund der gemeinschaftlichen Reise, der Reise mit einer Reisegesellschaft oder mit Reisebegleitern, weil man einfach das Gespräch, um das es mir ja so geht, noch ein Stückchen ausdehnen kann. Das sehe ich eben auch bei den Reisen, die ich selber mit meinen philosophischen Reisegruppen mache. Es ist einfach schön zu sehen, wie die Menschen dann unter der Reise ins Gespräch kommen, wo sie sich austauschen können über das, was ihnen begegnet ist, das, was sie gesehen haben, vielleicht die neuen Geschmäcker, die sie kennengelernt haben. Ich will sagen, ich denke, dass das Miteinander, auch der Wechsel, die gemeinsame Reflexion auf das Erleben ist etwas, was der Reise noch eine zusätzliche Tiefendimension gibt und vielleicht den Zauber der Reise noch mal so als einen Resonanzkörper verstärken kann.
Wie sehen Sie das, Herr Quarch, vielleicht auch ganz persönlich? Wenn ich auf Reisen bin, während ich noch auf Reisen bin, verstärkt sich in mir das Gefühl, eine Heimat zu haben, in die ich zurückkehre?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, es hängt davon ab, wo man gerade unterwegs ist. Auch da ein Beispiel aus meiner eigenen Reiseerfahrung, als ich als junger Mann, das ist inzwischen auch schon lange her, mal durch Tibet gereist bin. Da war es für mich ganz erstaunlich zu sehen, dass wir in einem ganz entlegenen Gasthof eine Gruppe von Franzosen trafen. Und ich hatte das Gefühl, wow, das fühlt sich an wie zu Hause, nicht? Während, wenn ich in Frankreich reise, das Gefühl habe, ach, hier bin ich nicht zu Hause, ich müsste wieder nach Deutschland. Also das relativiert sich sehr stark, je nachdem, in welchem Kontext man ist und mit wem man es jeweils zu tun bekommt. Aber ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wenn man weiter unterwegs ist, wenn man auch lange Zeit von der Heimat entfernt gewesen ist, sieht man eben das eigene, die eigene Herkunft nochmal mit anderen, oft auch mit klareren Augen. Friedrich Hölderlin, der große Dichter, fällt mir gerade ein, der ja bald seinen 250. Geburtstag hat, der sagte einmal, wir müssen in die Fremde gehen, um das eigene zu erlernen. Und ich glaube, der Punkt trifft es schon ganz gut. Das weiß man auch. Menschen, die viel gereist sind, haben auch einen ganz anderen Blick wiederum für die Eigentümlichkeiten ihrer Heimat gewonnen. Aber das eben jetzt nicht aus so einer Enge heraus, weil man nichts anderes kennt, sondern vor dem Hintergrund dessen, dass man weiß, was in der Welt so los ist, weiß man vielleicht das eine oder andere am eigenen besser zu schätzen und kann das andere auch kritisch sehen.
Aber ist die Wirklichkeit nicht eine ganz andere? Wir konsumieren Reisen, eine ganze Industrie lebt davon. Wir machen gewaltige Umsätze mit diesem Konsumgut. Klar. Reisen. Was machen wir mit dem Konsumenten, der seine Reise konsumiert?
Also zunächst mal, dass die Wirklichkeit anders ist als das, was die Philosophen sagen, war noch nie anders. Ja, das ist ja nun auch gerade das Geschäft des Philosophen, unser Recht und vielleicht auch unsere Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, dass vielleicht in der Wirklichkeit auch etwas schief geht. Ja, ich denke tatsächlich, diese Konsumentenhaltung ist etwas, was ich problematisieren möchte, was wir in dem Buch auch problematisiert haben. Und das jetzt wiederum gar nicht so sehr, weil es dann eben zu solchen unerfreulichen Begleiterscheinungen wie Overtourism oder zu dem Konsum von solchen CO2-Schleudern wie Kreuzfahrtschiffen führt. Nein, der Punkt ist ja der, diese Konsumentenhaltung ist es, die denjenigen, der auf Reisen ist, der ein fremdes Land oder fremde Menschen nur noch wie ein folkloristisches Event konsumiert, es berührt ihn eben nichts mehr. Es geht ihn nicht wirklich an. Und dadurch geht einfach so viel von der Schönheit und der Intensität dieser Reiseerfahrung verloren. Man könnte im Prinzip dann auch mit der Virtual Reality Brille zu Hause bleiben.
Aber wenn ich mich entscheide zu reisen, was würden Sie sagen? Ist dann weniger mehr? Also wenn ich einmal oder zweimal im Jahr aufbreche, hat dann diese einzelne Reise ein höheres Gewicht als die Reisen der Menschen, die 4, 5, 6 Mal unterwegs sind?
Auch das hängt wieder ein bisschen von der inneren Haltung ab. Ich denke, es gibt wirklich Meister der Reisekunst, die oft im Jahr unterwegs sind, die vielleicht sogar jahrelang auf Reisen sind und die sich immer diese innere Offenheit, dieses Aufgebrochensein, dieses Aufbrechen beibehalten. Mhm. Das ist aber in der Tat nicht der Regelfall. In der Regel ist es halt schon so, dass wir sehr viel unterwegs sind und gerade auch die Fülle macht es dann noch wahrscheinlicher, in dieser Konsumentenhaltung quasi zu verharren, weil man auch gar nicht so viel Reize, so viel Ansprache, die einem ja potenziell auf der Reise begegnet, dann noch irgendwie verarbeiten oder verdauen kann. Deswegen, gerade eben auch vor dem Hintergrund der anfangs beschriebenen Problematik, ist das Büchlein schon auch ein bisschen das Plädoyer dafür, nochmal genauer zu überlegen, wie viel Reisen ist eigentlich gut und sich klarzumachen, es kommt gar nicht so sehr auf die Menge an, sondern eben vielmehr auf die Qualität der Reise.
Also auf die Intensität. Und die kann ich vor meiner Haustür genauso finden. Es muss nicht die Fernreise sein.
Die können Sie natürlich vor der Haustür genauso finden. Manchmal reicht ein sonntaglicher Spaziergang durch den Wald, wo Ihnen ein Reh begegnet oder der Wind um die Nase weht. Und wenn Sie offenen Herzens durch den Wald spazieren, dann haben Sie ein Glücksgefühl, dass Ihnen auf einer dreiwöchigen Reise durch ein fremdes Land nicht begegnen wird, wenn Sie das Ganze immer nur sozusagen mit dieser Konsumentenbrille wahrgenommen haben.
Wie schade, wir haben nur noch eine Minute. Christoph Quarchen, unserem heutigen Sonntagsspaziergang, der sich heute mit Ihnen im ersten Teil beschäftigt und mit Ihrem Büchlein Aufbrechen, philosophische Inspirationen für Reisende im Zeitverlag Gerd Bucerius erschienen. Der Philosoph, Sie persönlich, was steht an Reisen an demnächst? Wollen Sie Einblick geben kurz?
Okay, das kann ich in dem Fall sogar erzählen. Bei mir steht jetzt auch neben einer philosophischen Reise, die mich an den Starnberger See führen wird, dann eine große Reise mit der private Reise mit der Familie an. Da geht es nach Nepal. Da wollen wir wirklich einmal in die weite Welt hinaus, um meinen Kindern auch mal die Gelegenheit zu geben, eine Welt kennenzulernen, in der es keine Straßen gibt. Das finde ich ist etwas ganz Faszinierendes und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ich habe noch so viele Fragen, aber eine kriegen wir vielleicht doch noch gerade kurz unter. Was ist mit den Menschen, die sagen, ich muss alles mal gesehen haben? Ich will in allen Erdteilen gewesen sein, ich will in den Hauptkulturen gewesen sein, ich möchte die Hauptsprachen der Welt mal in der Welt kennengelernt haben. Eine zulässige Variante des Reisens?
Das hat für mich so einen Leistungsdruck, der da selber aufgebaut wird. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, man muss nicht alles gesehen haben.
Man muss nicht alles gesehen haben. Aber das Reisen bleibt eine der schönsten Beschäftigungen, die wir haben auf der Welt. Bald kommt die ITB, wieder diese Reisemesse in Berlin im März. Da werden wir auch eine Sendung machen. Naja, meine Damen und Herren, wenn Sie heute nicht aufbrechen, hören Sie erstmal den Sonntagsspaziergang zu Ende. Ich danke Ihnen vielmals, Christoph Quarch, dass Sie uns besucht haben. Hier rede ich jetzt leider schon hinein in Sir Peter Ustinov. Nochmal Rilke zwischen Tag und Traum. Sie, meine Damen und Herren, bleiben schön bei mir und Ihnen eine gute Rückreise nach Fulda.
Danke. Die Alten sich zu Abend setzen und Herde glühen und hellen ihren Raum. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Abendglocken klar verklangen und Mädchen vom Verhallenden befangen sich müde stützen auf dem Brunnensaum. Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum. Und alle Sommer, welche in ihr schweigen, rühren sich wieder in den tausend Zweigen und wachen wieder zwischen Tag und Traum.